die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ein Mann fällt von der Leiter und bricht sich ein Bein. Er bekommt Besuch. Da hast du aber noch einmal einen Schutzengel gehabt. Sagt er, dass dir nichts mehr passiert ist. Mir wäre es lieber gewesen, wenn mich der Schutzengel oben gelassen hätte. Ihr Lieben, was steckt dahinter, hinter diesem Witz? Den habe ich mal gehört. Da war ich noch Student im Radio, Kirchenwitze waren da angesagt. Und der Erzähler meinte, damit ist natürlich der Engelglaube ad absurdum geführt. Ist das so? Welches Wort von Bewahrung wird hier vermittelt von Leid? Soll uns Gott einfach in Ruhe lassen, damit alles so weitergeht wie bisher, möglichst nicht in unser Leben irgendwie eingreifen? Oder hat dieser Abgestürzte mit dem Gespräch sogar eine Chance verpasst? Bei Geburtstagen wünscht man sich Hauptsache gesund. Stimmt das? Oder ist etwas anderes Hauptsache? Ich wurde durch einen Bettlägerigen gesegnet, als ich noch jung war und noch auf der Suche war. In einer Freizeit, da liegt einer krank auf seinem Lager, wer weiß wie lange schon. Ich reiche ihm eine Schnabeltasse und er strahlt Dankbarkeit aus, Freude. Und das hat mich fast umgeworfen. Ich meinte, mit meinen 16, 17 Probleme zu haben. Und hier, das Erlebnis war für mich wichtig auf meinem Weg nach der Suche zu Gott. Er hat nichts getan, keine guten Werke hat er tun können, wie denn auch. Keine Predigt gehalten, er hat einfach ausgestrahlt. Und das reichte. Meine Kraft, wir kennen ja dieses Pauluswort, ist in den Schwachen mächtig eigentlich, wird in Schwachheit vollendet. Also Hauptsache gesund, denke, kommen immer mehr Fragezeichen dahinter. Bei Schicksalsschlägen fragt mancher, warum gerade ich? Warum muss mir das zustoßen, wo ich doch so und so glaube und in den Gottesdienst gehe und dergleichen? Und mancher kriegt auch Helm ab, da rennst du jeden Sonntag in den Gottesdienst und dir geht's auch nicht besser. Warum bleiben Christen nicht immer bewahrt? Wäre doch so schön eigentlich. Eine mögliche Antwort, ich denke, das Bild kommt von Spurgeon, der hat immer so wunderbare Bilder, ist schon ein bisschen älter, macht nichts. Ein Farbiger begleitete einst seinen weißen Herrn auf der Entenjagd. Er war Christ. Beide benutzen die Gelegenheit, um über Glaubensfragen zu sprechen. Der Herr sagte, ich begreife nicht, was du immer von Sünde und von Anfechtung des Teufels redest. Ich spüre nichts von Anfechtung und mich lässt der Teufel in Ruhe. Noch nie hat er mich gestört oder angegriffen. Da antwortete der Farbige, das will ich dir erklären. Wenn wir auf der Entenjagd sind und du hast geschossen, dann fallen einige Enten tot hin. Die lasse ich liegen. Einige aber flattern angeschossen weg und suchen zu entkommen. Denen laufe ich mit der langen Stange nach und schlage sie tot. Du bist eine Ente, die der Teufel schon totgeschossen hat. Mutig, ne? Dich lässt er liegen. Er weiß schon, dass er dich kriegt. Ich bin wie eine angeschossene Ente, die ihm gerne entfliehen möchte, darum ist er mit einer sehr langen Stange hinter mir her. angefochten sein gehört zum lebendigen Christsein dazu. Nur hier wird es eigentlich dann spannend und interessant. Vertrauen wir in den Anfechtungen auf unseren Gott, dass er trotzdem unser liebender Vater ist? Oder soll er nur unsere Pläne und unsere Vorstellungen absegnen? Ist er Erfüllungsgehilfe? Oder was ist Gott für uns? Ist er erste Liebe? Wir dürfen entscheiden. Notprobleme können immer zweierlei bewirken. Not lehrt beten, sagt ein Sprichwort, aber der Erfahrung nach auch fluchen. Beides ist möglich. Die Weiche stellen wir. Wir denken an Hiob und seine Frau. Hiob, dem Mann ist alles genommen. Besitz, Familie, Gesundheit, Glaubensgewissheit, alles futsch. Und die Frau sagt, sag ab und stirb. Und Hiob sagt nein und er ringt mit Gott und er sagt ihm Dinge, die würden wir nie zu sagen trauen. Und was ist das Ende? Hiob erkennt noch Gott noch ganz, ganz anders als vorher. Tiefe Gotteserfahrung darin. Nur vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, sagt er. Er hatte profitiert. Darum darf aus dem Warum ein Wozu werden. Selbst bei Paulus war das so. Hören wir endlich auf den Predigtext. Ich lese nach einer neuen Übersetzung, der neuen Genfer Übersetzung aus dem 2. Korintherbrief, dem 1. Kapitel. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maße an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Er hilft euch standhaft, die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken, denn wir wissen, genauso wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Wir merken, ihr Lieben, wir werden nicht getröstet, damit wir uns so richtig wohlfühlen können, sondern damit wir andere trösten können. Eine Familie, die mit meinen Eltern befreundet war. Vielleicht habe ich das schon mal erzählt, aber das ist sehr wichtig. Lebendige Christen der landeskirchlichen Gemeinschaft in Pößneck, meiner alten Heimat. Ihr Sohn im Alter von etwa 5 Jahren, ein glühender Christ schon, der schon missionierte, ertrinkt im Urlaub. Und dann das Zeugnis, das wir von dieser Familie hörten. Die Frau sagte, wir haben gerade dadurch einen Blick gewonnen für andere in unserem Wohnblock und in der Nachbarschaft, die auch Kinder verloren hat. Da hatten wir gar nicht so wahrgenommen bisher. Wir konnten hingehen und trösten. Und ich kenne eine Familie, einen einzigen Sohn, in den hatten sie alles gesetzt. Und er verunglückte tödlich mit dem Motorrad. Von keinem konnten sie Trost annehmen, die waren fix und fertig. Ihr könnt da ja nicht mitreden. Aber diese Familie, die das erlebt hatte, konnte sie trösten. Und die Spitze war von dem, das kann man an sich kaum nachvollziehen, dass sie sagte, wenn ich heute die Wahl hätte zwischen meinem Kind und dem Segen, der durch den Heimgang des Kindes entstanden ist. Vielleicht als Mutter würde ich mich natürlich auf den Sohn stürzen, aber ehrlich gesagt, das andere wäre wichtiger gewesen. Sie wusste, wo das Kind ist, und Gott hatte auch dem Kind am Vorabend seines Ertrinkens eine Vision geschenkt, wo er sagte, du, ich sehe da etwas ganz, ganz Wunderbares. Sie wusste, was das Kind gesehen hat und wo es hingegangen ist. Auch gut, auch ein Stück Trost, den Gott gibt. Und wunderbar, dass dieser Trost auch viel stärker ist als die Not. Man braucht bloß mal durchzuzählen. Not, Bedrängnis oder wie man es übersetzt hier auch, kommt 3-mal vor, der Trost 10-mal. Bis ins Äußere hinein ist das, was überwiegt und das, was stark ist. Es geht nicht alles glatt in einem Christenleben, klar. Auch nicht alle Wünsche und Vorstellungen werden erfüllt, auch klar. Nicht einmal im Neuen Testament werden alle geheilt. Gibt ja die Behauptung hier, nicht wahr, dass ein Christ gesund sein müsse. Paulus lässt seinen Mitarbeiter Trophimus krank in Milet zurück. Eine Bemerkung am Rande. Das kommt erst später. Kein Leid, kein Klagen, kein Geschrei der Schmerzkrankheit. Das kommt später und darauf dürfen wir uns freuen. Das ist das Ziel. Wunderbar. Ein Stück Angeld bekommen wir jetzt schon. Auch gut. In Mission und Evangelisation geschehen auch bis heute viele Zeichen und Heilungen. Einfach deshalb, damit Menschen für die Ewigkeit gerettet werden. Gott erkennen. Schon Gewonnene werden manchmal an den Leiden Christi beteiligt. Ein Stück mitleiden. Beispiele haben wir schon im Alten Bund, im Alten Testament. Der Psalmbeter, Psalm 34. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Und Paulus, dem Briefschreiber unseres Abschnittes, was hat er durchmachen müssen? Zählt er mal auf, nicht gegenüber Leuten, die den dicken Maxe spielen wollten, geistlich gesehen. Schiffbruch, Steinigung knapp überlebt. Arena mit wilden Tieren überlebt. Am schlimmsten aber vielleicht die Ablehnung von den Glaubensgeschwistern. Sein Apostelamt in Frage gestellt. Er war so ein schwacher Mensch, so keine charismatische, großartige Erscheinung. Nur ein paar Worte aus seinen Briefen vielleicht zitiert, aus dem gleichen 2. Korinther. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben an unserem Leib offenbar wird. So ist der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Und Paulus spricht auch von einem konkreten, nicht näher benannten Leiden, eine Beeinträchtigung von dem Pfahl im Fleisch. Und dabei ist auch die Funktion, damit ich mich nicht überhebe, damit ich auf dem Teppich bleibe, auch gerade bei Erfolg in der Gemeindegründung. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn, ich hatte es vorhin schon zitiert, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und er gewinnt die Erkenntnis, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und so ist es auch ein seelsorgerlicher Rat, der mir einmal selbst auch gegeben wurde. Wenn da Probleme sind, natürlich beten um Heilung und Hilfe. Natürlich die Hilfe des Arztes in Anspruch nehmen oder der Ärztin, denn auch da wirkt Gott durch diese Hände. Zuerst die Bitte, die Last loszuwerden, hat ja auch Paulus so gemacht, den Herrn angefleht. Und da erlebt man viel in dieser Phase. Heilung, Befreiung hier und jetzt.
Wie Jesus damals, so auch heute, natürlich.
Und wenn es nicht genommen wird, trotz Bemühung, trotz Fürbitte, dann gilt das andere. Dann darf diese Not uns nicht beherrschen, sondern sie muss dienen. Sie ist vom Thron gestoßen. Die Not muss dienen. Und dann haben wir ein ganz anderes Verhältnis dazu. Dann kann die uns nicht fertig machen, sondern bindet uns noch viel mehr an den lebendigen Gott. Und da kommt was bei heraus. Wie war das bei Jesus? Inge hat uns den Wochenspruch vorgelesen. Ich glaube, die Hoffnung für alle war es, ja. Ich lese nach Luther nochmal. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. So schon die Weissagung des Alten Bundes bei Jesaja. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Früchte des Leidens Christi. Und Jesus nachfolgen, das heißt, mit ihm gehen. Und als frisch zum Glauben gekommener junger Mensch ist das eine ganz herrliche Sache. Auf der Seite des Siegers stehen, erleben, Gebetserhörung erleben, Heilung erleben, Wunder erleben, seinen Worten lauschen. Ich weiß noch, wie ich einem Lehrer, wirklich einen berufenen Lehrer, lauschte die Worte des Alten Testamentes, die prophetische Bedeutung auf Jesu Christi hin, wie ich das aufsaugte wie ein trockener Schwamm. Lehre, wunderbar. Seinen Worten lauschen, Gebetserhörung, Wunder. Aber eben auch die andere Seite, Ablehnung. Vielleicht bis zum Hass. Hat auch Jesus ja vorher gesagt. Matthäus 24, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Hass bis hinein in unsere Flüchtlingslage, wir hören es ja. Das ist allgegenwärtig in unserer Welt. Jesus nachfolgen heißt eben auch Gründonnerstag und Karfreitag. Gehört zur Jesus Nachfolge dazu, wenn wir Ostern erleben wollen. Jesus nachfolgen heißt auch Gründonnerstag, Karfreitag. Das erleben die Glaubensgeschwister auf der weiten Welt. Vielleicht auch eine Art Fürleiden, wie Paulus es sieht. Dann heißt es aber, Jesus nachfolgen, endgültig Ostern. Sieg, Auferstehung. Der Tod, der letzte Feind, ist besiegt. Das heißt das. Und das heißt eine ganze Ewigkeit in Herrlichkeit. Und die dürfen wir nicht ausklammern bei all den Betrachtungen über die Not hier und jetzt. Die ganze Herrlichkeit muss damit einbezogen werden in die Gleichung, sonst geht es nicht auf. Paulus im Kolosserbrief: Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, die ihn auferweckt hat von den Toten. Tod überwunden, Auferstehung, perfekt. Es ist geschehen. Die Erfüllung nur noch eine Frage der Zeit. Übrigens auch die Heilung unserer Gebrechen nur noch eine Frage der Zeit. Er hat einen wunderbaren Körper, Auferstehungsleib für uns bereit. Natürlich, wir leben hier noch im Glauben und nicht im Schauen. Das Beste, das kommt noch. Noch sehen wir den Schatten, das Bild, nicht das Eigentliche. Den Schatten, noch nicht die Vollendung, aber davon ist uns ja gesagt. Und Glaube heißt Vertrauen, ja, genau. So wird es sein. Wir feiern das Abendmahl heute mit Brot und Wein. Auch Zeichen, eine Vorschattierung. Große Dinge, so sagt man, werfen ihre Schatten voraus.
Und wo Schatten geworfen ist, da ist der Schattenspender nicht weit. Wenn wir Brot und Wein teilen, dann ist er dabei in Brot und Wein. Die Zeichen werden zur Realität. Wenn er einen Blinden heilt, dann meint er natürlich diesen konkreten Menschen in seiner großen Liebe. Aber das Zeichen geht darüber hinaus. Er öffnet die Augen für die neue Welt Gottes, für seine Gegenwart und für seine Zukunft. Ebenso, wenn er einen Gehörlosen heilt. Das ist das Zeichen, wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt er, wenn es um das Eigentliche geht, um das Reich Gottes geht. Endlich kommt Gott zu Gehör. Die Taubheit gegenüber dem Wort Gottes wird überwunden. Lernen wir, die leise Stimme Gottes herauszuhören aus den vielen lauten Stimmen des Alltages. Aussätzige werden geheilt. Aussatz ist ein Bild für die Gottesferne. Die ist überwunden, die Trennung von Gott. Das Urproblem. Ganz am Anfang, die Trennung von Gott. Ursprung alles Bösen. Gelähmte heilte er, Lähmungen werden gelöst. Die Hauptsache bei dem Gelähmten aber, kennt ihr alle diese Szene mit dem Dach abdecken. Jesus sagt, deine Schuld ist dir vergeben, das war das Hauptproblem. Nicht Hauptsache gesund. Die Gottesferne ist überwunden. Und im Zeichen kommt das andere hinterher, so als Beigabe, dass er aufstehen kann und wunderbar, Hilfen und Gebetserhörung und Heilung zu erleben. Haben wir immer wieder dankbar erfahren. Ich denke dabei nur so an manche Gelegenheit im Straßenverkehr. Ich würde sagen, auweia. Gut, dass wir vorher gebetet haben, dass da jetzt ein Engel dazwischen war, der eine Hand dazwischen gehalten hat. Weiß nicht, ob es mir nur so alleine so geht. Mein Bruder, im jungen Alter, ich war damals noch Kind, wurde von Epilepsie geheilt. Die Ärzte hatten gesagt, da können wir nichts machen. Einfach Gebet, Handauflegung. Und so hat der Herr geheilt. Nie wieder aufgetaucht, auch bei den Nachkommen nicht. Und trotzdem, das sind alles nur Zeichen. Das sind immer noch nicht das eigentliche Zeichen des Eigentlichen. Vorschattierung der neuen Welt Gottes. Noch nicht die Vollendung, aber die steht noch aus. Das Beste kommt noch. Ihr Lieben, schließen möchte ich mit einem Gebet eines indischen Christen. Die haben so eine bildhafte Predigtsprache. Ist meistens so, dass man sich das am ehesten merkt in einer Predigt, das Bild, und dann anknüpfen kann. Ein Gebet und die Antwort Gottes dann, genau zu der Bibelstelle. Mein Jesus, in dir fühle ich mich immer glücklich. Aber in dieser Welt, mein Herr, fühle ich mich äußerst traurig. Meine eigenen Sorgen und die Sorgen meiner Nachbarn quälen mich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Jesus, in dir fühle ich beständigen Frieden. Aber in dieser Welt, mein Herr, fühle ich unlösbare Konflikte. Mein Krieg in mir selbst und der Krieg zwischen meinen Nachbarn fressen mich auf. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Jesus, in dir fühle ich gefällige Harmonie. Aber in dieser Welt, mein Herr, fühle ich heillose Verwirrung. Ich werde verwirrt, wenn ich die verwirrten Menschen andere verwirren sehe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Jesus, in dir fühle ich vollkommene Zufriedenheit. Aber in dieser Welt, mein Herr, fühle ich inneren und äußeren Mangel. Mir fehlen viele Dinge, meinen Nachbarn fehlen viele Dinge. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Jesus, in dir fühle ich das ewige Leben.
Aber in dieser Welt, mein Herr, fühle ich den Pulsschlag des Todes. Vor mir steht mein eigener Tod. Ich sehe meine Nachbarn sterben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Jesus, du bist für mich eine Realität, keine Illusion, mein Jesus. Aber auch diese Welt ist eine Realität, keine Scheinwelt. Ich schwinge hin und her wie das Pendel einer alten Standuhr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Jesus, lehre mich, was ich tun soll. Mein Jesus, gib mir Kraft zu tun, was du willst. Und Gott antwortet: Mein Kind, teile das Glück, das du in mir findest, mit anderen. Deine Sorgen überlasse mir und teile du die Sorgen der anderen. Erzähle ihnen, dass Trost nur bei mir zu finden ist. Mein Kind, teile den Frieden, den du in mir findest, mit anderen. Deine Konflikte wirf auf mich und rufe den Leuten, die sich zanken, zu, die Frieden schließen, die sind Gottes Kinder. Mein Kind, bringe Frieden und Harmonie unter die Menschen. Deine Verwirrungen werden durch mich beruhigt werden. Erzähle denen, die verwirrt sind, dass ich sie beruhigen will, wenn sie zu mir kommen. Mein Kind, wer mich hat, hat alles. Bitte die, die Mangel leiden, nach dem Reich Gottes zu suchen. Und sie werden finden, was sie brauchen. Mein Kind, ich bin die Auferstehung. Erzähle den Menschen, dass ich ewig lebe und die Freundschaft, die jemand mit mir schließt, ebenso ewig wird. Wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Mein Kind, du brauchst nicht wie das Pendel einer Uhr zu sein. Sei wie ein Kanal, der die Quelle mit den Feldern verbindet. Sei ein Verbindungsglied zwischen mir und den Menschen dieser Welt. Dann wirst du mitten in Sorgen Glück finden. Mitten in Konflikten wirst du Frieden finden. Mitten in der Verwirrung wirst du Harmonie finden. Mitten im Mangel wirst du Vollkommenheit finden. Mitten im Tode wirst du ewiges Leben in mir finden. Amen.